Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Nachdem er den Mann kennt und den Burm, kennt er jetzt auch die Frau. Ah, da fehlt dann noch einiges. Es gibt noch einen Burm, noch ein Mädel, also da wäre noch einiges zu machen. Richtig, ich seit über 30 Jahren leiten mein Mann und ich sind die Senior Pastors, wie das auf gut Deutsch heißt. Ihr habt eine hohe Kanzel dafür, dass, sagen wir mal, der Pastor nicht ganz so groß ist. Ist jetzt nicht nett. Also wenn man schlechter sieht, also ich bin 39 plus, und wenn man schlechter sieht, muss der Text ein bisschen weiter weg sein. Aber euer Pastor sieht vielleicht noch besser. Also richtig ist, dass ich mit meinem Mann seit über 30 Jahren die Gemeinde leite. Ich im Hintergrund, mein Mann im Vordergrund und der Rest der Familie ist auch involviert. Unser ältester Sohn lebt in Südafrika. Unseren anderen Burm, den kennt er schon. Und dann haben wir noch eine tolle Tochter, die ist Sonderschullehrerin. Einen größeren Wunsch hättet ihr mir nicht erfüllen können, als eine afrikanische Truppe zu haben. Denn ich bin in Afrika so ziemlich zu Hause. Ich denke, ich habe an die 100 Reisen inzwischen nach Afrika gemacht, wobei Reisen eigentlich völlig verkehrt ist. Ich komme immer nach Hause. Zu Hause hat halt auch immer Vor- und Nachteile. Zu Hause sieht man auch, was nicht so gut läuft, aber zu Hause ist trotzdem einfach zu Hause. Und Afrika ist ein bisschen zu Hause für mich geworden. Ich komme gern nach Österreich, weil ich liebe Österreich und nicht erst seit gestern, schon seit vielen, vielen Jahren. Ihr habt die besten Mehlspeisen auf der Welt. Das ist schon so. Ja, wenn es fertig wäre, wäre es besser. Ich kann aber auch einen Apfelstrudel, einen Palatschinken kann ich auch. Ich habe auch schon Marillenknödel gemacht. Ich bedauere sehr, dass man das bei uns nicht im Kühlregal kriegt. Bei euch gibt es ja, ich weiß das. Und wenn ich hier bin, dann nehme ich auch immer welche mit nach Hause. Ich mag eure Sprache. Ich weiß nicht, wann ihr zu Hause miteinander streitet, ob sich das auch so freundlich anhört. Ich hoffe es mal. Eure schönen Berge, ich mag euren Heilstollen, der mir auch schon gute Dienste getan hat. Ich finde die Lage eures Landes schön, ich liebe eure Hauptstadt. Und es wäre für mich keine Strafe, wenn ich hier leben müsste. Ihr lebt auf einem schönen Flecken Erde. Und ich denke, dass man es vielleicht manchmal vergisst, aber wir sind alle privilegiert, aber ihr seid besonders privilegiert. Das muss man schon mal an der Stelle erwähnen. Ich mag alle Österreicher, es gab nur einen, den ich nicht mochte und das haben wir alle gemeinsam, glaube ich. Ja? Wobei ich das schlimm finde, dass der immer so deutsch gehalten wird. Aber es gibt ja noch eine gute Auswahl an freundlichen Österreichern. Und wer die noch nicht kennt, muss einmal durch Wien, wo es an jeder Ecke irgendeinen gibt, einen Herrn Sacher, einen Herrn Mozart und einen Herrn sowieso und dann auch noch nette Frauen. Ich habe so ein nettes Erlebnis gehabt in Wien, das muss ich mal erzählen. Da war ich noch eine ganz junge Frau. Wir hatten sehr, sehr wenig Geld. Ich war sehr bescheiden angezogen und wir sind in einen vornehmen Laden gegangen, haben uns Österreicher ihn gezeigt und dann kam die Frau zu mir und hat zu mir gesagt, welche Marken tragen gnädige Frau für gewöhnlich? Und da habe ich gedacht, Schätzelein, die Marken, die ich trage, die kennst du gar nicht. Aber ich fand es sehr nett, ich bin auch in Deutschland mal in so einen Laden gegangen und da hat die Dame gesagt, ich glaube, für Sie führen wir nichts. Und das ist der Unterschied. Ja? Und ich glaube, das hat mir für Ewigkeiten gut getan. Und ich finde auch, dass keine Sprache so schön gnädige Frau sagt wie die österreichische. Insofern bin ich gerne bei euch. Ich möchte heute gerne über Mission sprechen, das ist ja die Regel bei einer Missionskonferenz, aber ich möchte gerne über eine andere Mission reden, nämlich über deine Mission. Ich möchte nicht darüber reden, dass Mission auch bedeutet, das Evangelium zu verkünden. Das haben wir begriffen. Richtig? Darf ich das überspringen, ohne es in meinem Leben auszulassen? Es gibt aber noch eine andere Mission oder viele Missionen, die anders sind als nur das Evangelium zu verkünden in dem, was wir reden. Ich habe ein großes Vorbild in meinem Leben. Ich bin sicher nicht die Einzige. Ihr kennt die Dame auch alle. Die Mutter Teresa hat gesagt, wir sollen immer und alle Zeit das Evangelium verkünden, manchmal mit Worten. Und ich bin vielleicht eher derjenige, der das manchmal sehr beherzigt und sehr oft das andere macht. Meine Beispiele drehen sich natürlich alle um Afrika. Später zeige ich euch auch noch einen Clip. Ich dachte erst, ich mache es am Anfang, aber ich möchte erst ein bisschen erzählen. Deswegen ist meine Lebenswirklichkeit ist Deutschland und Afrika und noch so ein paar Dinge dazwischen. Deswegen seht es mir nach, wenn vieles aus Afrika kommt. Das gilt für alle Länder dieser Erde. Ich war vor einigen Jahren in Afrika und habe eine Frau kennengelernt, eine Südafrikanerin, und die hat gesagt, oh, was machen Sie denn als Deutsche in Afrika? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mich eben um Kinder im Township kümmere. Zu der Zeit war mein Sohn noch nicht in Südafrika und ich habe das Projekt ein bisschen aus der Ferne betreut, dass ich mich um Kinder im Township kümmere, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zu Hause leben können, und was ich sonst noch alles mache. Und hat sie gesagt, oh, das wäre mein Traum. Das wäre mein Traum. Ich möchte auch mal in die Mission gehen. Dann habe ich gedacht, von was spricht sie? Dann habe ich gesagt, also die Leute, für die ich arbeite, sind in dem Township da um die Ecke. Nee, da geht sie nicht hin. Mission ist nur, wenn man was außerhalb seines Heimatlandes tut. Also war es richtig, dass ich von Deutschland nach Südafrika reisen muss und mich um die Armen im Township kümmere. Und die Dame, mit der ich geredet habe, aus Südafrika, die wollte gern nach Asien, um sich dort um die gleichen Kinder zu kümmern, die vor ihrer Haustüre sind. Weil das ist Mission. Und es ist so ein falsches Verständnis von Mission, wie es Fälscher überhaupt gar nicht sein kann. Was heißt Mission? Das haben wir jetzt 100 Mal gehört und 2 Millionen Mal hatten wir es in den letzten Tagen gehört. Was ist Mission? Mit mir kann man reden. Bitte schön, was heißt Mission? Du. Na, eine Mission ist ein Auftrag. Schlicht und ergreifend ein Auftrag. Einen Auftrag erfüllen, eine Sendung erfüllen. Mission heißt nicht, das Evangelium weitergehen. Es heißt auch nicht das Evangelium weiterzugeben, aber es ist nicht nur das Evangelium in Wort weiterzugeben. Mission heißt der Auftrag, den Gott dir gegeben hat, zu erfüllen. Und den so gut wie möglich mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass die Menschen sehen, in welcher Mission wir unterwegs sind. Und es hat oft und meistens überhaupt nichts mit Religion zu tun. Null hat es mit Religion zu tun. Ich mache euch mal, Gott gibt jedem Menschen einen Auftrag. Oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9. Ich habe ganz klar von Gott den Auftrag gehabt, meine Kinder zu erziehen. Wir haben ein aufregendes Leben geführt. Ich war alleinerziehende Mutter mit Mann, was viele meiner Kolleginnen waren. Das heißt, einer musste zu Hause bleiben und nach den Kindern gucken. Wenn man eine Gemeinde aufbaut, hat man nicht Arbeit von morgens um 8 bis mittags um 4, sondern man hat dieses typische 24/7. Mein Mann hat auch noch am 24.07. Geburtstag. Was soll man da machen? Ja? Habe ich jetzt weniger das Evangelium verkündet als mein Mann, weil ich zu Hause war und mich um meine Kinder gekümmert habe? Das habe ich nicht. Dass die heute tauglich sind für dieser Welt, hat vielleicht ein bisschen mehr mit mir zu tun als mit dem Erziehungsauftrag, den mein Mann nicht so erfüllen konnte. Ja, nicht, dass er keinen Einfluss hatte, aber meine Kinder hätten mir morgens was erzählt, wenn ich sie morgens schon mit dem Evangelium traktiert hätte. Ja? Mein Auftrag hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, das Evangelium zu verkünden. Mein Auftrag hat was damit zu tun gehabt, die Menschen ordentlich großzuziehen, die er mir anvertraut hat. Da war ich mir nämlich hundertprozentig sicher, dass es genau so war. Meine Kinder sind ein Geschenk Gottes gewesen. Sie sind es immer noch und sie werden es immer sein. Und mit einem Geschenk von Gott geht man auch ordentlich um. So, das war mein Auftrag. Super. Punkt. Und ich habe das relativ ordentlich gemacht, so gut, wie ich es konnte. Natürlich habe ich dabei auch Frauenabende gehalten und Frauenfrühstück und was weiß ich alles, mich um sonstige Dinge gekümmert. Aber alles hat sich dem Auftrag untergeordnet. Als meine Kinder groß waren, hat sich das komplett geändert. Und immer noch mache ich das, wozu Gott mich berufen hat. Manchmal rede ich auch darüber, so wie heute. Gar nicht so ganz oft. Und ich glaube manchmal, dass die Menschen, die allzu sehr immer das Evangelium nur auf den Lippen haben, vielleicht auch mal ein bisschen üben könnten, es in die Tat umzusetzen und andersrum aber auch. Und was ich gar nicht mag, und da verwehre ich mich ganz arg dagegen, dass alles, was nicht direkt mit der Verkündigung zu tun hat, ein Evangelium verkünden oder eine Mission zweiter Klasse ist. Das ist eine Lüge, so groß wie, ich weiß nicht wie. Früher hat man gesagt, eine Lüge des Teufels, sagt man heute nicht mehr so, aber es ist trotzdem immer noch gleich. Es gibt keine Mission zweiter Klasse, nur wenn Menschen vielleicht nicht unbedingt eine große Anzahl Bekehrungen aufweisen können. Wenn man im Ausland lebt, ist das Ausland ja auch irgendwann mal zu Hause. Ja, dann ist man nicht mehr Missionar, oder wie? Ihr seid Österreicher, oder? Genau, ihr seid weil ihr seid den Menschen, ihr könntet den Menschen hier nicht dienen, wenn ihr nicht Österreicher geworden wärt. Das heißt, irgendwann wird auch das Land, in das man ausgesandt wird, zum Heimatland. Und damit wird aber die Missionsarbeit nicht weniger. Also kann man auch die Missionsarbeit zu Hause machen. Und es gibt hier gar niemand, der nicht mindestens einen Auftrag in seinem Leben hat. Was wir oft machen, ist so, ich weiß nicht, gibt es Geschäftsleute hier? Gibt es jemanden, der hier ein Geschäft hat? Du, was hast denn du für eine Firma? Möbelhaus. Das gefällt mir gut. Das wäre genau mein Beispiel gewesen. Ja? Jetzt kommt ein Hotel, schreibt aus, wir brauchen Möbel für unser neues Hotel. Du bewirbst dich auf die Ausschreibung und bekommst den Auftrag.
Halleluja.
Ja. Aber nach Halleluja kommt was? Arbeit. Und was würde dir der Auftrag nutzen, wenn du, was würde das Hotel sagen, wenn du nach 2 Wochen sagen würdest, oh, ich habe einen Auftrag bekommen, ist das klasse? Wow, Leute, ich habe einen Auftrag bekommen, das ist toll. Allen Leuten erzählen, nach 2 Wochen käme das Hotel und hätte sagen, wo sind die Dinger? Wo ist's? Bring's, räum's ein, ja? Und so gehen viele Leute mit ihrem Auftrag um. Sie bekommen einen Auftrag, sie erzählen es der ganzen Welt. Und was machen sie als nächstes? Nix. Ich möchte nicht sagen, wie viele Menschen mir begegnet sind, die es genauso gemacht haben. Oder sie bekommen den Auftrag, das Hotel einzurichten. Nach dem ersten Zimmer merken sie, schade, das ist ein Haufen Arbeit, ich mache einfach nicht weiter. Ich glaube, ich habe einen neuen Auftrag bekommen. Kennt ihr das? Wir Pastoren kennen das. Oho, die Leute, die vor mir stehen und sagen, ich bin die, auf die du schon lange gewartet hast. Ich habe eine Berufung. Da denke ich schon immer, oh Hilfe, schon wieder. Ja? Es macht ja Arbeit. Soll ich euch mal was sagen? Es gibt keine Berufung und keine Mission, die nicht eine ganze Menge Arbeit macht. Weil sonst müsste man nicht dazu berufen werden, weil sonst könnte man es auch so. Ja? Wenn man eine Berufung bekommt, dann steckt eine ganze, ganze Menge Arbeit dahinter. Ich habe nun wirklich, ich erzähle nachher noch ein bisschen, wenn mir die Zeit reicht. Ich kann nicht sagen, wie oft die Leute zu mir kommen und sagen, sie möchten, also das mein Leben würden sie gerne haben, denke ich immer, ja, danke. Sie würden das auch gern machen, was ich mache. Da sage ich, ja, was mache ich denn? Und jetzt kommt's und es ist wirklich wahr. Nach Afrika gehen und Kinder streicheln. Dann sage ich immer, meine Antwort ist, Afrika ist kein Streichelzoo. Ja? Weil es sieht so toll aus. Also die Bilder sehen so toll aus, wenn ich mit afrikanischen Kindern im Arm da bin. Da denke ich immer, haben die eine Ahnung, was ich mache? Afrika ist kein Streichelzoo. Und es, meine Berufung ist auch nicht, afrikanische Kinder zu streicheln. Meine Berufung ist, afrikanische Kinder vom Hungertod zu retten. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied. Ja? Das Gleiche. Also mein Mann kann auch solche Geschichten erzählen, natürlich aus seiner Sicht. Dein Leben hätte ich gern. Ich wäre auch gern mit so einem Mann verheiratet, wie du hättest. Der ganze Tag, Halleluja. Ärger haben wir auch keinen. Ich weiß auch nicht. Und dann denke ich immer, ja, würdest du auch die Wäsche waschen wollen? Würdest du auch gern den Koffer packen wollen? Würdest du auch gern die viele Abende alleine verbringen? Würdest du ihn gerne Sonntag nach dem Gottesdienst mit 3 Millionen Menschen teilen, während dein Magen schon hier unten hängt und die Kinder quengeln und sagen, sie wollen heim, sie möchten zum Handballspiel und überhaupt? Ist das die Wirklichkeit eines Pastors? Ja, aber das wollen die alle nicht. Die wollen alle den Mann auf der Bühne haben. Versteht ihr? Und es ist ganz, ganz gefährlich. Kümmer du dich um deine Berufung und lass den anderen Menschen ihre. Und setzt du nicht deine Träume und Wünsche, die du hast und sie nicht selber umsetzen kannst, ins Leben anderer rein und beneide es auch noch. Ich denke manchmal ein bisschen um die Ecke. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ja? Es ist ganz einfach, die Berufung eines anderen nicht zu leben. Die Berufung, die man gern hätte, weil sie so viel bequemer aussieht als die Berufung, die man hat. Habt ihr das verstanden? Okay, manchmal muss man vielleicht dann nochmal das später anhören. Also ich verstehe es, aber ich hoffe, ihr auch. Ja? Es ist überhaupt, kümmert du dich um deine Berufung und mess die auch an niemanden anderen. Und jeder hier hat eine Mission, die er in seinem Leben zu erfüllen hat. Und es ist nicht nur die Mission, die beste, die die großen Zahlen und die großen Erfolge hervorrufen oder sichtbar machen. Es gibt sehr viele Berufungen, die ganz im Verborgenen sind. Und ich sage euch was, das ist auch manchmal gut so. Ich bin für mich froh, wenn gar nicht jeder weiß, was ich mache. Das gibt mir sehr viel mehr Freiheit. Das gibt mir auch sehr viel einen leichteren Umgang mit den Fehlern, die ich mache. Und es lässt mein Leben sehr viel ruhiger sein als das, was immer nach außen getragen wird. Und es stimmt auch nicht immer so ganz alles, was Menschen uns erzählen wollen, was sie an Erfolgen gehabt haben. Und es ist auch sehr, sehr schwierig zu messen. Es ist, jeder Mensch hat einfach auch eine andere Begabung. Ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Es gibt Mathematikgenies und es gibt keine Mathematikgenies. Das ist, glaube ich, ziemlich nachzuvollziehen. Unsere Familie ist da ein bisschen gespalten. Bei uns ist die weibliche Seite die naturwissenschaftliche Seite, die männliche Seite ist die künstlerische Seite. Also ich kann nicht verstehen, wie man Mathe nicht kapieren kann und ein Teil in unserer Familie kann nicht verstehen, wie man Mathe kapieren kann. So. Jetzt ist so, wir zwei Mädchen, wir waren relativ gut. Ich weiß nicht, wie in Österreich die Noten sind. Eins ist das Beste in Deutschland, in der Schweiz ist das ein bisschen anders. Wenn man dann in manchen Ecken eine Eins hat, ist das gar nicht gut. Aber in Deutschland ist das ziemlich gut. Ja, und wir zwei Mädchen, wir sind immer so um die Eins rum schlawinert und die Jungs mehr so um die Schweizer Eins rum. So. Ganz so schlimm war es nicht, aber so Richtung, ja, tendenziell. Wenn ich in Mathe eine 2 geschrieben habe, habe ich mich nicht besonders angestrengt. Wenn meine Söhne in Mathe eine 3 oder eine 4 geschrieben haben, haben sie sich aber mächtig angestrengt. Jetzt, wer hat die bessere Leistung gebracht? Meine Söhne haben sie gebracht, natürlich. Und so ist es im Leben ganz oft. Und deswegen ist es schwer, sich mit jemandem anderen zu messen. Ja, es ist, die Frage ist, was mache ich mit der Begabung, die ich habe? Nicht was, die Resultate sagen überhaupt gar nicht viel aus über die Bemühung, die dahinter steckt. Wenn ich so tanzen würde, wie meine afrikanischen Geschwister, wäre das sehr mühsam für mich. Hallo, ihr seid schon so oft willkommen. Das kann ich sagen. Ich habe ein braunes Enkelkind. Ja, das, mein ältestes Enkelkind ist afrikanisch. Und er sagt immer, ach Oma, du kannst das nicht. Ja, oder wenn ich, wir haben mal, er hat mir das mal mit dem Trommeln erklärt. Dann sage ich, Moses, woher weißt du das? Dann sagt er, ach Mann, Oma, weil ich Afrikaner bin. Ja, da kann ich einfach ganz lange üben. Es klappt nicht. Und so ist es im Leben ganz oft, dem einen ist es Mühe, dem anderen ist es keine Mühe. Und bleib du bei dem, was du kannst und lern das, was Gott dir sagt dazu. Ja, nicht nur bei dem bleiben, aber lern, was Gott dir sagt dazu. Jetzt will ich ein bisschen von mir erzählen. Ich komme aus einem Schwarzwalddorf, das ist so ein bisschen ähnlich wie Vorarlberg oder so, also ländlich. Bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Und irgendwie mit meinen Gene hat irgendwas von Anfang an nicht gestimmt. Das haben meine Eltern immer behauptet. Deswegen war mir auch klar, dass ich irgendwie gefunden wurde, was aber leider nicht stimmt. Ich bin wirklich aus dem Schwarzwald, weil ich war ganz klein, als ich schon was von Afrika wusste. Und obwohl ich 39 bin, ist es doch schon ein bisschen länger her. Also ich bin nicht 39, bin ein bisschen älter. Da war Afrika noch kein Thema. Und ich bin jeden Tag mit 4 Jahren in den Kindergarten gerannt, weil es gab eine afrikanische Puppe und ich wollte als erstes da sein, damit ich dieses Kind lieben konnte. Und für mich war das keine Puppe, für mich war das ein Mensch. Ich war ungefähr 5, 6 Jahre alt, da war in unserer Kirche, wie in allen katholischen Kirchen, eine Krippe an Weihnachten aufgestellt. Und in der Krippe saß ein afrikanisches Kind mit einem Körbchen. Inzwischen weiß ich, dass das Nicknägerchen heißt. Ich entschuldige mich bei allen Afrikanern für das entsetzliche Wort. Nicken, weil wenn man in das Körbchen 10 Pfennig reingeworfen hat, hat das afrikanische Kind artig genickt. Kennt es jemand? Es heißt Nicknägerchen, finde ich ganz schlimm. Und ich war ungefähr, hier war die Krippe und ich war ungefähr so groß, ich konnte kaum drüber gucken. Und ich habe diesem Kind versprochen, dass bei jedem 10 Pfennig artig nicken musste. Und ich war wirklich 5, ich konnte noch nicht lesen, also vielleicht 6. Dass ich alles dazu tun würde, dass Kinder in Afrika nicht demütig nicken müssen, weil ihnen jemand 10 Pfennig in das Körbchen wirft. Bei mir hat es das Gegenteil ausgelöst, als das, was es hätte auslösen sollen. Dieses artig, demütige, dankbare Nicken für 10 Pfennig, das fand ich so schlimm. Ich habe das immer und immer wieder gemacht, weil das Gesicht dieses Kindes war für mich lebendig. Und ich kannte keine Afrikaner zu der Zeit. Heute kenne ich viele, viele, viele. Ich kannte keine, aber dieses Versprechen, ich habe das natürlich kindlich formuliert, jetzt sage ich das erwachsen, aber Gott hat dieses Versprechen ernst genommen. Und es war auch immer ernst in meinem Leben. Ich habe dann Freundinnen zusammengetrommelt in meinem Dorf, da haben wir irgendwelche Dinge gebastelt und am Gehweg verkauft und das Geld in eine katholische Mission nach Afrika gegeben. Ich habe als Kind in Kinderschrift einen Brief geschrieben und es hat einen katholischen afrikanischen Missionar dermaßen angerührt, dass er eines Tages zu uns nach Hause gekommen ist in unser Geschäft. Wir haben ein Geschäft, meine Mutter war ganz entsetzt und mich kennenlernen wollte. Ich war da vielleicht 10 Jahre alt. Der wollte dieses Mädchen kennenlernen. So ernst war mir dieses Versprechen, dass ich nicht möchte, und bis heute ist es für mich das Allerschlimmste, dass Menschen demütig Danke sagen müssen für etwas, was ihnen Gott schon lange zugeteilt hat und Menschen ihnen verwehren, nämlich der Zugang zu Nahrung, der Zugang zu einem würdevollen Leben, der Zugang, dass sie ihre Familien ernähren können und nicht abhängig sein müssen von uns, die wir es ach so gut meinen und aus unserem Überfluss etwas abgeben können. Natürlich muss ich im Moment mit dem arbeiten, wie die Wirklichkeit ist, aber mein Kampf ist nett. Ich finde auch nett, dass ich besonders großmütig bin, dass ich dafür kämpfe, dass Menschen überleben leben können. Ich finde es Schande, dass wir das machen müssen. So rum ist nämlich die Geschichte. Wir sind nicht die Guten. Bloß weil wir ein bisschen was abgeben. Als im vergangenen Jahr eine ganze Menge Flüchtlinge zu uns gekommen sind, war der Aufschrei bestimmt genau wie bei euch, dass wir gesagt haben, die wollen alle nur unser Sach. was haben Sie denn bekommen? Ich weiß nicht, wie es in Österreich war. Ich habe bei uns im Ort bei den Flüchtlingen mitgeholfen. Die haben das Geschirr gekriegt, was keiner mehr wollte. Die haben die Klamotten gekriegt, die schon im Keller standen. Die haben, wenn Essen eingekauft wurde, immer nur das bekommen, wo ja oder sonst was drauf stand. Nichts von unserem Überfluss. Von dem, was wir nicht wollten. Das haben wir abgegeben. Und ich habe viele erlebt, die gesagt haben, jetzt ist endlich mein Keller mal leer. Ist das eine gute Tat? Aber das denken viele, dass es eine gute Tat ist. Wir haben Kaffee ausgegeben. Es gab Filterkaffee und es gab eine Kaffeemaschine mit Bohnenkaffee. Und jetzt sind die Leute angestanden in dem Kaffee, was wir hatten. Und dann hat einer gesagt, ob er vielleicht aus der Kaffeemaschine einen Kaffee haben könnte und nicht aus den Filterkaffee, weil den mag er so. Da sagt die Frau mir neben mir, ah, jetzt auch noch Ansprüche stellen. Ich meine, ich musste still sein, weil ich finde es unglaublich, da äußert jemand den Wunsch, es gibt beides. Warum darf jemand nicht sagen, ich hätte gern das bisschen Bessere? Ich gehe doch auch nicht in den Kaffee, wo es so schlechte Kaffee gibt. Ich gehe doch auch dahin, wo es mir am besten schmeckt. Nur weil jemand geflohen ist und weil jemand zu Hause alles verloren hat, muss er das nehmen, was mir übrig ist und ich sowieso nicht will. Ihr lieben Leute, das ist nicht geteilt. Das ist eine Schande. Und dieses Gebet und dieses Versprechen eines jungen Mädchens hat Gott ernst genommen und hat mich einen Weg geführt, den ich gar nicht geplant habe zu gehen. Als ich mich bekehrt habe, war das für mich klar, dass ich in die Mission gehen wollte. Und es war natürlich logisch, dass ich nach Afrika gehen wollte, warum auch immer. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und der wollte Medizin studieren und das hat jetzt gar nicht so passt in die Ideen. Da habe ich gesagt, du, können wir nicht vielleicht eine Bibelschule besuchen? Ich würde gerne nach Afrika und so und hin und her. Ja gut, und irgendwann hat er dann die Bibelschule besucht. Dann habe ich gedacht, gut, mit einem Pastor, da ist die Chance schon nicht schlecht. Jetzt sind wir in Stuttgart geblieben. Und ich habe viele Jahre damit gehadert, weil ich Gott ein anderes Versprechen gegeben habe, dass ich so lange warten musste, bis ich das Versprechen erfüllt. Das waren beinahe 40 Jahre. Und dann hat Gott mich einfach den Weg geführt, es führt jetzt zu weit. Wir hatten die Gemeinde und wir kannten Peter und Anne Pretorius schon seit vielen Jahren. Und wir saßen immer wieder mal zusammen und dann haben viele Leute gesagt, man sollte halt mal was machen. Kennt ihr das? Man sollte halt mal was machen. Und dann habe ich immer gesagt, warum machen wir denn nichts? Ah ja, das nächste Mal. Und dann habe ich gedacht, das ist mir jetzt blöd. Irgendwas werde ich machen. Und es war der Startschuss. Dann hat Gott zu mir geredet, du, mach doch so eine Weihnachtsaktion. Und dann haben wir einen Flyer gemacht, der ist so peinlich, dass wir nicht einmal mehr das Grundmodell davon haben. Ich habe ein bisschen erzählt, was ich in Afrika erlebt hatte. Selber eine Geschichte war, ich war in Nigeria und habe eine Frau kennengelernt, deren Kind war sehr, sehr schwer behindert. Sehr, sehr schwer, ein Baby. Und sie kam dann in ihrer Verzweiflung und hat gesagt, ob sie würde mir gerne das Kind schenken, dass ich es mit nach Deutschland nehmen kann, damit es dort eine Chance hat zu überleben. Und das hat mich so furchtbar berührt, weil die Mutter hat ihr Kind geliebt. Die hat ihr Kind hergeben wollen, weil sie es geliebt hat, nicht weil sie es herschenken wollte, damit das Kind überleben kann. Und da habe ich gedacht, na gut, wenn ich jetzt am Flughafen sage, ich habe hier ein Kind gekriegt, sieht so aus, das glaubt mir auch keiner. Ich musste dieses Kind zurücklassen. Aber dieses Kind hat in mir eine Wut ausgelöst, es nicht mehr länger hinzunehmen, dass es Mütter auf dieser Welt gibt, die ihre Kinder hergeben würden, damit sie überleben können. Daraus ist dann die erste Weihnachtsaktion entstanden. Und ich habe das so ein bisschen vorgeschlagen. Wir ernähren Kinder und gucken da drum. Und darf ich das mal machen? Naja, gut, wenn du meinst. Dann habe ich gesagt, naja, es wird schon so 30.000, 40.000 Euro, wenn wir zusammenkriegen. Okay, dann probier's. Und dann sind mit dem schlechtesten Flyer, den man sich vorstellen kann, mit Geschichten aus Afrika, die erzählt wurden, auf Anhieb 125.000 Euro zusammengekommen. Ja? Was haben wir gemacht? Das, was euer Titel ist. Wir sind einfach gegangen und wir haben es probiert. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht meinen Computer bedienen. Wir hatten kein Buchhaltungsprogramm. Wir mussten dann irgendwie das alles geregelt bekommen. Ich habe dann die N angerufen, habe gesagt, N, wir haben ein Problem, wir haben 125.000 Euro, können das gebrauchen. Ich habe sie im Auto erwischt und sie hat gesagt, das ist nicht wahr. Wir haben gerade überlegt, dass wir Ernährungsprogramme schließen müssen und das ist genau die Summe, die uns fehlt. Ja? Das hat niemand gewusst. Und dann hat man gedacht, okay, das ging ganz gut, sollst du es im nächsten Weihnachten wieder machen, sind 250.000 Euro zusammengekommen, im nächsten Jahr sind 500.000 Euro zusammengekommen. Dann sind leider nicht kleine Millionen zusammengekommen, die Mathematik hätte uns gefallen, immer verdoppeln wäre gut gewesen. Es hat sich dann so nach oben bewegt, inzwischen sind wir bei 1,7 Millionen Euro pro Jahr und wir ernähren damit von Deutschland aus ungefähr 20.000, 25.000 Kinder, je nachdem. Wir bauen Brunnen, wir bauen Kindergärten. Und Cem ernährt im Moment 1,2 Millionen Kinder an jedem Schultag. Und wer jetzt denkt, dass das viel ist, der muss bitte überlegen, dass jeden Tag, heute, gestern, morgen, übermorgen, 800 Millionen bis 1 Milliarde Menschen hungrig ins Bett gehen. Und wenn wir von hungrig reden, reden wir nicht davon, dass denen der Magen knurrt, weil sie blöderweise das Abendessen nicht bekommen haben, sondern wir reden davon, dass die hungrig ins Bett gegangen sind, weil sie gestern nichts zu essen hatten und vorgestern nichts zu essen hatten und morgen wahrscheinlich auch nichts zu essen bekommen. Das ist die Realität von 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt. Und da kann mir niemand sagen, dass wir Christen keinen Auftrag haben, auch Magen nur satt zu bekommen. Ich möchte gerne eine Stelle mit uns aus der Bibel lesen, die natürlich diese Situation bestens beschreibt. Ein Fasten, das dem Herrn gefällt und mir im Übrigen auch. Jesaja 58. Im ersten Teil treffen wir Menschen an, das Volk Gottes, die fasten und sonst aber gar nichts machen, was Gott gefällt. Die streiten miteinander, die lügen, die betrügen sich, die sind nicht freundlich, aber sie denken, wenn sie fasten, ist das alles in Ordnung. Und mit diesen Menschen haben wir heute noch zu tun. Alles machen, bloß nichts abgeben von dem, was wir haben. Lieber ganz laut Halleluja singen, zu jeder Gebetsversammlung zu kommen, vielleicht auch auf der Straße missionieren, aber bitte nichts abgeben von dem, was mir gehört. Und solche Menschen treffen wir im ersten Teil. Dann gehen wir weiter. Da kommen wir zu Vers 6. Also Gott geht schon ziemlich ins Gericht mit den Leuten. Noch in Vers 5 sagt er, nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe, wenn er andere Menschen unterdrückt und miteinander streitet und sonst was macht? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht ganz anders aus. Nicht nur ein bisschen anders, sondern ganz anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihr ihnen die Freiheit wieder. Was denkt ihr denn, was das Joch ist von einem Menschen, der heute nichts zu essen hat, der gestern nichts zu essen hat, der morgen nichts zu essen hat und der seinen Leib verkaufen würde, wenn er damit sein Kind ernähren könnte? Was denkt ihr, was das drückende Joch einer Mutter ist, deren 7 Kinder schon gestorben sind, weil sie nichts zu essen hatten? Ich kenne einen Afrikaner, der ist bei uns in der Gemeinde, der heißt George. Und wenn man in Afrika unterwegs ist, weiß man, dass George nicht unbedingt der Name ist, den eine afrikanische Mutter ihrem Kind gibt. Dann habe ich zu ihm gesagt, wie heißt du denn in Wirklichkeit? Dann hat er gesagt, meinen Namen möchte ich nicht sagen. Dann sage ich, warum denn nicht? Dann sagt er, weil er so eine schlimme Bedeutung hat, weil alle Kinder, die vor mir geboren wurden, von meiner Mutter sind gestorben, aufgrund von Armut. Und dann hat sie ihn genannt in der Stammessprache, der sowieso nicht überlebt. Ja, wer möchte von uns so heißen, der sowieso nicht überlebt, aufgrund von Armut? Nicht, weil irgendwie eine Bombe ins Haus gefallen ist, das ist alles schon schlimm genug, aber nur, weil nicht genügend Essen da war, kein sauberes Wasser und keine Medikamente. Ich weiß nicht, ob der Peter Pretorius, als er das letzte Mal da war, euch den Film gezeigt hat, wo die Mütter sich melden sollten und zeigen sollten, wie viele Kinder gestorben sind. Ich weiß nicht, haben einige gesehen. Was war das meiste? Könnt ihr euch noch erinnern? Sieben. Und dann sagen Leute zu mir, gläubige Leute, ach, die Afrikaner sind es gewöhnt. Ja? Hat jemand von euch chronische, gibt es jemanden, der chronische Schmerzen hat? Das würde mich interessieren. Niemand. Jemand, der Migräne hat. Sag mal jemandem, der Migräne hat, wenn er seinen 200. Anfall hat, du müsst schon langsam dran gewöhnt sein. Der geht beim 200. Mal noch genauso an die Decke wie beim ersten Mal. Und eine Mutter, die ihr siebtes Kind verliert, weil Lebensmittel auf der Welt ungerecht verteilt sind, deren Herz bricht genauso wie beim ersten Mal. Und jetzt zeigt mir mal jemand, irgendeine Mutter auf dieser Welt, die sich daran gewöhnen kann, dass ihre Kinder sterben. Ich meine, wie verroht muss man innerlich sein, dass man sowas sagt? Wenn im Krieg jemand sieben Kinder verloren hat, war das eine Katastrophe, ist das richtig? Und bei einer afrikanischen Mutter soll das nicht so sein. Oder vielleicht bei einer asiatischen Mutter oder sonst irgendwas. Das sind so Meinungen, die in unserem schönen Europa oder in unserer schönen westlichen Welt gerne einmal ein bisschen gebraucht werden, um sich rauszureden, dass man bitte nicht helfen soll. Und das habe ich nicht nur einmal gehört. Es hat mir mal jemand einen bösen Brief geschrieben und hat gesagt, das, was ich mache, wäre völlig idiotisch. Man soll die Weltbevölkerung halbieren und nicht am Leben erhalten. Und es gäbe schon immer eine natürliche Aussonderung. Ich sage euch nicht, was ich ihm schreiben wollte. Ich habe es ihm nicht geschrieben. Oder ich sage es euch doch. Ich habe gedacht, ich schreibe ihm einfach. Das wäre ja prima. Man könnte mal in seiner Familie anfangen. Er soll doch immer die Hälfte zeigen, die man erschießen könnte. Aber das ist doch genau gleich. Wer hat das Recht zu bestimmen, wie die Welt halbiert wird? Und die Apartheid in Südafrika ist leider von Christen erfunden worden. Und das muss man einfach mal sagen. Und deswegen, denke ich, haben wir auch allen Grund, manche Dinge wieder gut zu machen. In vielen afrikanischen Ländern im Übrigen. Haben die Christen mit ihrer Vorstellung von wertvollem Leben und wertlosem Leben viel Unheil eingerichtet. Und ich möchte gerne einer derjenigen sein, der ein bisschen davon was wieder in Ordnung bringen kann. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Wisst ihr, was das für eine Unterdrückung ist, wenn man seine Kinder nicht ernähren kann? Wir haben jetzt die Geschichte von einer Mutter gelesen, die auf jegliche Nahrung verzichtet hat und sich zu Tode gehungert hat, damit ihre Kinder überleben. Und es passiert jeden Tag. Das ist nicht eine Geschichte, die einmal im Jahrzehnt passiert. Es passiert jeden Tag. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nicht teilt das Brot von anderen Leuten mit den Hungrigen oder guckt, dass das Brot, was andere zu viel produzieren, nach Afrika kommt. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Das heißt, gebt etwas von dem ab, was euch wertvoll ist, an die Menschen, die nichts davon haben. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Hallo, nehmt Obdachlose bei euch auf. Nehmt Menschen auf, die keine Heimat haben. Es heißt nicht unbedingt in eurem Haus auf, aber bei euch. Ich kann es bis heute nicht glauben, mit was für Dingen die Menschen, die auf der Flucht waren, was die auch erleben mussten an Unterstellungen. Ja, es sind böse Leute mitgekommen auf der Flucht. Aber ganz viele Leute sind zu uns nach Europa gekommen, die haben Schlimmes erlebt. So Schlimmes, dass sie nicht drüber reden könnten. Wir haben die Geschichte, wir haben auch eine sehr starke Flüchtlingsarbeit bei uns in der Gemeinde und eine Frau hat die Geschichte erzählt. Sie war hochschwanger auf der Flucht und hat Wehen gehabt. Und sie wusste, dass sie, wenn sie sagt, dass sie Wehen hat, dass sie nicht mit der Gruppe weiterlaufen kann. Die hätten sie nicht mitgenommen. Und sie ist so lange gelaufen, bis ihr das Baby, bis das Baby geboren wurde. Das Baby wurde im Laufen geboren. Und wir alle, die wir Kinder bekommen haben und auch die Männer, die bei Geburten dabei waren, wissen, was diese Frau für eine Verzweiflung gehabt haben muss, dass sie sowas durchgemacht hat. Das sind keine Menschen, die gerne von zu Hause gegangen sind. Wir haben böse Menschen auch in unsere Länder hineingelassen, das ist richtig, aber es ist immer noch der geringere Teil. Und ich finde es schlimm, wie mit dieser Flüchtlingsgeschichte Politik gemacht wurde. Und ich kann nicht sagen, wie oft ich beschimpft wurde, weil ich gesagt habe, ich sehe es ganz anders. Weil uns die Bibel etwas anderes lehrt. Und es steht nicht drinne, in der Bibel, nehmt die Obdachlosen bei euch auf, die freundlich sind und die gut gebildet sind und die nichts Böses haben. Da steht nichts dabei. Es steht einfach dabei, nehmt die Obdachlosen bei euch auf. Dass es nicht immer weise ist, sie nach Hause zu nehmen, ist auch klar. Aber dass wir einen Auftrag an den Obdachlosen haben, ist auch klar. Und wir können uns nicht damit rausreden, dass die ja alle nur unser Geld wollen. Der in Lumpen herum, wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Nicht wo ihr wollt, wo ihr könnt. Und jeder hier kann viel mehr, als er denkt, dass er kann. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Am Montag bin ich mit meinem Mann zur S-Bahn gelaufen, da kam uns ein junger afrikanischer Mann entgegen mit Krücken und er hatte rot geweinte Augen und die Tränen sind ihm auf den Boden getropft. Und so im Vorbeigehen haben wir das gesehen und haben beide spontan gesagt, der weint doch. Dann sind wir umgedreht und haben gesagt, was ist mit Ihnen, was ist passiert? Es hat sich herausgestellt, es war ein Afrikaner, der in der Schweiz lebt und er ist am Tag davor die Treppen runtergefallen und hat sich am Knie verletzt und hatte solche Schmerzen, dass er kaum mehr laufen konnte. Es war furchtbar. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so große Tränen auf der Fußboden geweint hat. Dann haben wir zunächst für ihn gebetet. Ich hatte nur 2 Schmerztabletten in meiner Tasche, die habe ich ihm gegeben und haben ihm geholfen, dass er seine Fahrkarte kaufen kann. Er ist mit dem Bus wieder zurück in die Schweiz gefahren und haben ihm noch Geld gegeben, weil er kein deutsches Geld hat. Die Schweizer haben ja noch keinen Euro und wollen ihn auch nicht, was auch wahrscheinlich gar nicht so dumm ist. Aber in dem Fall war es eben so, er hatte kein Geld mehr, haben wir ihm welches gegeben. Das hat mir gar nicht wehgetan. Ich habe das Geld gar nicht vermisst, damit er in der Zeit was essen kann. Ich fand das jetzt auch keine besonders gute Tat. Ich fand, es war eine wichtige Tat, weil ein andermal bin vielleicht ich unterwegs und mir tut was weh. Und dann bin ich auch froh, wenn jemand kommt und sagt, kann ich Ihnen helfen? Als ich hierher gekommen bin, hatte ich die schwere Tasche mit dem Infomaterial und es ging nicht, dass mein Mann mich zur S-Bahn gebracht hat, dann muss man viele Treppen hoch, dann hat er gesagt, das wird ja schon ein Mann helfen. Glaubt ihr, dass mir ein Mann geholfen hat? Wisst ihr, wer mir geholfen hat? Eine junge Schülerin. Am Montag auch war ich auf dem Weg bei uns im Ort. Und dann haben 2 Autos angehalten und einer stieg aus und der war, auf Deutsch sagt man, der hat ein Rad abgehabt. Der hat den anderen Mann so dermaßen zusammengebrüllt. Du Volldepp, was meinst du eigentlich irgendwie? Also der hat wohl dieser böse Mann, der hat irgendwo geparkt und dieser andere Mann, der war von der Post, der hat ihm gesagt, dass man da nicht parken kann. Dann hat der den zusammengeschimpft. Also, dass man sich eigentlich fremdschämt. Und dann hat der Mann hat ihm ganz ruhig und sehr relativ souverän erklärt und war auch, hat das Ganze deeskalierend gewirkt und das hat den nur mehr in Rage gebracht. Da hat er gesagt, du Vollidiot, du Blöder. Und dann habe ich gesagt, sieh, das gehört sich aber nicht, sowas sagt man nicht. Weil ich einfach gedacht habe, er schreit so laut, dass es jeder hört, dann kann auch jeder, der es hört, ihm auch was sagen. Das hat ihn natürlich nochmal wütender gemacht. Dann hat er sonst nur was gesagt, dann habe ich gesagt, schämen Sie sich eigentlich nicht. Und was ganz witzig war, es waren 2 Männer, die haben so die Straße gefegt, die haben das Ganze beobachtet und die hätten ja viel mehr Kraft gehabt als ich. Die haben dann erst was gesagt, als ich was gesagt habe. Das ist leider so, ihr lieben Männer, dass das relativ häufig vorkommt, dass das schwache Geschlecht das Maul aufmacht und das starke Geschlecht erst hinterherkommt. was habt ihr heute gelernt? Wenn eine Frau mit einer schweren Tasche kommt, fragt man nicht, ist schwer. Ja? Sondern man hilft und wartet nicht, bis eine Schülerin kommt. Und wenn einer einen anderen auf der Straße böse anmacht, dann kann man auch als Christ mal hingehen und sagen, halt die Klappe, Mensch. Ja? Als Mann und als Frau, wir müssen uns doch ab und zu mal einmischen. Sonst kommen doch die Unterdrückten gar nicht raus. Und der war dann natürlich völlig in Rage. Das hat ihm nichts geholfen. Und trotzdem war es gut, dass ihm irgendwie mal einer sagt, wo der Hammer hängt. Der hat dann auch noch gesagt, zu dem, der da die Straße gefegt hat, ah, du bist, hast es auch nicht weitergebracht wie zum Straßenfeger. Und dann habe ich gesagt, aber das macht er wenigstens mit Würde. Ob er sich geändert hat, bezweifle ich. Aber ich fand es wichtig, dass man nicht einfach alles hinnimmt. Und dass man ab und zu mal hingeht und sagt, Leute, so geht's nicht. Und auch auf der Straße. Es gibt so oft Menschen, die anderen Böses tun. Da kann man mal hingehen und sagen, so geht's nicht. Natürlich kann man nicht hingehen und jedem gleich eine auf die Nase hauen. Aber man hat Mittel und Wege, wie man was tun kann. Und ab und zu mal kann man auch den lieben Gott zur Hilfe nehmen. Und da kann man auch mal das Evangelium richtig predigen. So wie es Jesus auch gemacht hat. Hast du da so eine Idee, Judy? Ein paar schon. Dann schreib mal ein Handbuch darüber. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und jetzt kommt's. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Menschen zu helfen ist Balsam für jede Seele. Ich war sehr, sehr krank. Ich war zweimal auf der Intensivstation und habe wirklich mit dem Tod gekämpft. Und zurückgebracht haben mich die Menschen in Afrika. Aber ich habe einfach gesagt, ich kann nicht sterben, es geht nicht, ich habe keine Zeit, muss es später verschieben. Bitte? Ja, ich meine, gut, es hat halt auch gereicht, gell? Das geht nicht bei jedem so. Aber das war wirklich so, die Menschen in Afrika haben mich zurückgeholt zum Leben, weil ich was zu tun hatte. Und weil mir das auch Spaß macht, weil ich tue. Mir macht die Tatsache keinen Spaß, aber es macht mir Spaß, das Leben anderer Menschen zu verändern. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, das ist jetzt mir eigentlich relativ wurscht. Und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug, das finde ich jetzt wieder wichtig für mich. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Nicht vorher. Macht erst mal was und dann werde ich auch euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich und das erlebe ich jeden Tag. Dass Gott sagt, ich bin hier und ich helfe dir durch. Beseitigt jede Art von Unterdrückung und jetzt kommt's. Hört auf, verächtlich mit euren Fingern auf andere zu zeigen und macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Entschuldigung, ich glaube, das brauche ich nicht auslegen. Oder gibt es irgendjemand, der diese Verse nicht versteht? Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Mit allem Nötigen. Nicht mit ein bisschen was von dem, was ihr abgeben könnt, sondern mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Wer das nicht kapiert hat, dass wir da sind, um den Nöten der Menschen zu begegnen, lebt in der Finsternis. Weil sonst müsste Gott nicht sagen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen und ich gebe euch Gesundheit in Kraft und so weiter und so fort. Und das ist, was wir jeden Tag erleben. Ich kann das nicht sagen, was für ein Segen es ist, auf der Seite dessen zu sein, der geben kann. Nicht auf der Seite dessen zu sein, der nehmen muss. Und wer weiß, ob sich's bei uns nicht auch irgendwann mal ändert. Wir denken, das geht immer so weiter. Ihr Lieben, das geht nicht immer so weiter. Und ich glaube, dass wer gegeben hat, wird auch keinen Mangel leiden. Und ein Mangel ist nicht das, wenn Leute sagen, jetzt hat halt nicht für einen Porsche gereicht. Ja? Es ist kein Mangel, wenn man keinen Porsche fährt oder kein weiß ich was hat oder wenn man nicht täglich mit einer Gucci-Tasche durch die Welt läuft. Das ist okay, wenn man das machen muss, ist das auch fein, kann jeder machen. Aber es ist nicht, wenn wir über Mangel reden, dann reden wir über Mangel, wenn man nicht weiß, wie man seine Familie durchbringt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das Evangelium predigen kann nicht jeder. Es kann nicht jeder, es kann einfach nicht jeder, weil es nicht jeder kann. Das ist eigentlich logisch, ja? Finde ich. Aber Menschen in Not zu helfen, kann jeder, der Gott dienen möchte und seine Augen öffnet.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.